aber etwas größenwahnsinnig, was wie sagt man, den ROI betrifft. Mama, ich mach's alleine. Was, wie du dir vorstellen kannst, als alleinerziehende Mutter und selbstständig tätige Erwerbstätige nicht so einfach ist. Wir können gerne alle das Gleiche anbieten. Wir werden aber nie dasselbe anbieten, weil wir nicht dieselbe Person sind. Wir sind alle unterschiedlich. Menschen kaufen von Menschen. Da kann jede KI noch so geil werden. Menschen kaufen von Menschen. Also meine Leidenschaft hängt da auch dran, aber irgendwann musst du, gerade wenn du ein Kind hast, dich entscheiden, wie bringst du Brot auf den Tisch. Wenn wir mit unseren inneren Konflikten nicht zurechtkommen, werden die äußeren Konflikte sich wiederholen. Danke. Danke möchte ich jetzt mal aussprechen, dass du mich nicht bemitleidest. Nee, ich wollte mich zur Baumwartin ausbilden lassen. Okay, also, erstens machen.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge unseres Podcastes VGSD Story geht online. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in der Folge 81. Das ist schon eine stattliche Anzahl. Und die heute zum ersten Mal dabei sind, wissen es vielleicht nicht, aber ich interviewe immer Selbstständige aus meinem Umfeld, aus Empfehlungen, die wir bekommen, aus dem VGSD-Umfeld. Immer Menschen, die mich interessieren. Das ist wichtig. Und mich interessiert in erster Linie nicht die Expertise der Menschen. Wir sprechen natürlich darüber, weil wir haben als Selbstständige natürlich alle eine Botschaft. Aber ich möchte gerne hinter die Kulissen gucken der Menschen. Und zwar dahingehend, dass ich erfahren möchte, warum ist jemand so geworden, wie er heute ist? Wie ist der Werdegang? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Also ein ganz offenes Gespräch. Es gibt keinen festen Plan. Das heißt, das Gespräch entwickelt sich. Wir sprechen immer so zwischen, ich sag mal, 30 Minuten, einer Stunde. Das hängt immer davon ab, wie wir gut drauf sind und wie die Themen sind. Aber fühlt euch herzlich eingeladen. Generell ein paar Anmerkungen noch vorab. Wenn ihr Empfehlungen habt für einen Podcast, dann schickt mir die an podcast@vgsd.de. Ihr erreicht mich auch unter bösel@vgsd.de. Und wir sind immer offen für gute Kritik, für Lob natürlich auch. Es ist immer schön, wenn man gelobt wird. Aber natürlich auch für Dinge, die euch vielleicht nicht so gefallen haben oder wo ihr glaubt, die können wir besser machen. Da haut das alles raus in die Kommentare. Wir veröffentlichen den Podcast, ich sage es auch zum Schluss nochmal, auf allen Plattformen. Ihr findet uns also auf unserer Webseite vgsd.de. Ihr findet den Podcast in Spotify, in Apple und alles, was es so gibt. Also überall da, wo Podcasts gehostet werden, findet ihr den unter dem Stichwort VGSD Story. So. Damit starten wir. Auch heute habe ich wieder, ich finde, einen sehr inspirierenden Menschen zu Gast. Das mag der Gast anders sehen, aber mir geht das so. Zu Gast bei mir ist heute Leonie Adam. Erstmal ein toller Name. Der eine oder die andere kennt sie vielleicht. Sie ist sehr aktiv im Verband der Gründer und Selbstständigen auch. Leider nicht in der Ecke von Berlin, aber so ist das halt. Wir sind ja über die Bundesrepublik verteilt. Aber ich freue mich, Leonie, dass du dich erstmal bereit erklärt hast, heute dabei zu sein und sage ganz herzlich schönen guten Tag.
Guten Morgen, Lars. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ist mir eine Ehre. Ich bin ja mal so kein Freund davon, Leute vorzustellen, weil man kann ja da immer nur viele Fehler machen. Das überlasse ich dir gleich. Aber ich habe natürlich ein bisschen im Internet recherchiert. Und das bisschen entpuppte sich als gar nicht so einfach, weil du so multitalentmäßig unterwegs bist, dass ich das gar nicht alles fassen konnte. Also die ganzen Webseiten, wo du unterwegs bist, die stelle ich vor und dann erzählst du mir einfach ein paar Sachen mal über dich, weil das ist wichtig zu wissen, wo kommst du her, wer bist du eigentlich? Und zwar, also wenn ich gucke, ja, ich habe einen Zettel, da steht das alles drauf, dann steht da Leonie Adam, Creation, Lektorat, Moderation, Redaktion, Corporate Copywriting, Marketing, Webseitentexte, Belletristik, Fach, Sachbuch, Werbelektorat. Das steht da erstmal. Dann steht da mehrere verschiedene Fremdsprachen. Englisch, Französisch, dann steht BI. Da wusste ich erstmal überhaupt nicht, was das ist. Das kannst du gleich erklären. Dann habe ich also sozusagen dein LinkedIn-Profil mir angeguckt. Und da steht dann noch viel mehr. Da steht unter anderem Französisch, Englisch, Indonesisch. Würde ich gerne mit dir drüber sprechen, wie man dazu kommt, Indonesisch zu können. Und Deutsch ist natürlich klar. Berufsbild Projektmanagement. Was ist generative KI Certifications? Passt jetzt für mich gar nicht so. Würde ich gerne auch mit dir erörtern in dieses Thema Lektorat und gute Wörter und so weiter und so fort. Und du hast eine Webseite. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sie hundertprozentig richtig ausspreche. Wortware.de, glaube ich. Das zur Vorstellung. Das macht mich sehr neugierig auf dich als Person, weil das hört sich nach einem spannenden Lebenslauf an und nach einer Vielzahl von Dingen, die du in deinem jungen Leben schon getan hast. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe geguckt, wo du wohnst. Das ist irgendwo bei Köln. Den Ort habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Also egal. Aber irgendwo so da in der Nähe, dass man es geografisch einordnen kann, ja?
Speckgürtel.
Speckgürtel, okay, gut. Leonie, wer bist du?
Ich bin Leonie Charlotte Adam, geboren am 2. Juni 78, habe also die Wende volle Granate mitbekommen und zuvorderst Mensch. Zwei bescheuerte Antwort, aber bist du,
cool. Leute.
Lars, das Kaff, in dem ich jetzt lebe, ist tatsächlich das, in dem ich unter großen pubertären Schmerzen aufgewachsen bin und gar nicht schnell genug weg konnte. Ich lebe jetzt wieder hier, weil ich von Berlin-Kreuzberg aus Köln knapp um ein paar Kilometer verfehlt habe. Kann passieren bei 600 Kilometern Zieldistanz. Ich habe damals keinen Kita-Platz gefunden in Köln, so ist es. Die Stadt ist sehr entspannt und so entspannt ist es auch mit der Kita-Platzvergabe. Bin ich da hingezogen, wo ich Kita-Platz für Pintipunder. Und ich war dann hier, ich sage mal gerne, hinter den sieben Bergen im Bergischen Land.
Jeder macht halt mal einen Fehler und zieht aus Berlin weg. Ja, ist halt so.
Naja, darüber reden wir in einem anderen Podcast.
Bei Berlin gilt ja, entweder liebt man die Stadt oder man hasst sie. Dazwischen gibt's halt.
Oder sie ist einem komplett gleichgültig.
Ja, genau. Auch, ja, so ist es einfach. Okay, du bist relativ jung. Wenn man sich anguckt, dein Lebenslauf, und man kann das ja alles im Internet nachlesen, dann sind das ja viele, viele verschiedene Stationen. Magst du mir mal erzählen, wie so dein beruflicher Entwicklungsweg war? Warum bist du zu der Person geworden, die du heute bist?
Kann ich dir genau sagen? Ich fange jetzt von hinten an. Alles, was du gerade aufgezählt hast, alles vereint Geschichten erzählen. Und jetzt spulen wir vor zur Chronologie. Ich habe als Kind, meine Mutter hat mich irgendwie in den Ferien irgendwo abgeschoben, das Kind sollte was machen. Habe ich Impro-Theater für Kinder gemacht, dann habe ich Ballett getanzt, so kam ich auf die Bühne. Als ich dann Abitur hatte oder kurz ein Jahr davor, ich habe schon oft Theater gespielt, habe ich mir Johannes Heesters angeguckt mit seinen 102 Jahren und dachte, Mensch, ich wollte mich Tänzerin werden, alle Tänzerin. War auf dem Weg dahin. Und dann dachte ich, irgendwann fiel mir auf, dass so die ganzen Lehrerinnen von mir, Mitte 30, die hatten alle eine Karriere hinter sich und waren dann aber Ballettschullehrerin. Ich dachte, das ist es ja irgendwie nicht. Und dann, mit Mitte 30 Knie, Hüfte kaputt, ruhig nicht. Ich will einen Beruf lernen, den ich auf der Bühne mein ganzes Leben lang machen kann. Also war Schauspiel quasi eher zweite Wahl. Das habe ich dann gemacht, habe mich ausbilden lassen zur Bühnenschauspielerin in Hamburg und habe dann auch in Deutschland und Frankreich gespielt, ein bisschen gedreht. Ich bin lieber auf der Bühne als vor der Kamera in England gedreht, also nichts Besonderes. Völlig normales Handwerk, genau. Und dann kam Corona und wir alle so joblos. Und dann habe ich etwas umgesetzt, was ich seit 2016 schon im Gedanken hatte, nämlich eine Website für lösungsorientierten und konstruktiven Journalismus. Keine, hey, happy, happy, alles ist gut Website, sondern richtige Artikel über die Dinge, die es in der Welt auch gibt. Und das habe ich dann umgesetzt in der Zwangsberufspause. 21 ist die Seite tagesschau.de veröffentlicht worden. Dann habe ich noch bis 22 mit Funding geschafft, hatte auch eine Redaktion, habe mir ein Team aufgebaut, war aber etwas größenwahnsinnig, was ROI betrifft. Ich habe nämlich gedacht, die Idee ist so geil, was alle fanden, da werde ich schnell Werbepartner finden. Ihm war nicht so, also die gingen das Funding aus und dann konnte ich die erstmal nicht mal bezahlen. Das heißt, seit 2022 läuft es so auf Sparflamme. Ich mache es alleine, was wie du dir vorstellen kannst, als alleinerziehende Mutter und selbstständig tätige Erwerbstätige nicht so einfach ist.
Ja, ich habe diese Seite tagesschau.de hier auf dem zweiten Rechner auch offen und dachte, hatten gewisse Ähnlichkeit mit Tagesschau. Warst du schon immer selbstständig oder hast du dich nach Ausbildung dann erstmal irgendwo anstellen lassen und hast dich dann selbstständig gemacht? Oder?
Ich war als immer freie Schauspieler, also als Gast angestellt, stückweise. Jetzt kommt's aber. Was ich lernte, zum Glück ist meine Mutter steuererfahren, deswegen konnte die mir das erklären und die hat auch mit dem Ohren geschlockert. als Synchronsprecherin und Werbesprecherin bist du unständig. Du bist nicht selbstständig, du bist unständig selbstständig oder irgendwie so. Du bist dann stundenweise oder tageweise angestellt. Und auch beim Drehen bist du tageweise angestellt. Also zum Glück hat sich das jetzt geändert, dass du pro Drehtag, weil viele mehrere Drehtage über Wochen verteilt haben, bist du dann wenigstens für eine Woche für die 5 Arbeitstage sozialversichert. Also in dem jahrelangen Sinn war ich nie festangestellt. Was ich schon hatte, war, da du eben nach Indonesien schwugst, ich hatte in Hamburg einen Unfall und dachte, der hat mich über ein Jahr beschäftigt, die Folgen, und ich dachte, ich kann nie wieder auf der Bühne stehen. Und bin ich erstmal in mich gegangen, dachte, okay, ich will aber am Theater bleiben, dann studiere ich mal in Köln Theater, Film und Fernsehwissenschaft. Das gab es damals nur dort, als ich noch Magisterstudiengänge gab, Mitte der Nullerjahre. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich dachte, gut, dann werde ich halt Theaterintendantin oder whatsoever. Und da war ich dann mit Mitte 20 dann nochmal studentische Hilfskraft bei diversen in Köln ansässigen großen Sendeanstalten, öffentlich-rechtlich und privat, und war Redaktionsassistent. So kommen wir dann zu dem, was du eben gesagt hast mit der Redaktion.
Warum Indonesisch?
Weil ich 2002, das war eine sehr schöne Begegnung, als der Mojo Club auf der Reeperbahn in Hamburg schließen sollte, gab es noch ein paar Abschlussveranstaltungen. Da habe ich ein Hamburger Jungen kennengelernt mit seiner Posse, der sagte, er feiert gerade seinen 26. Geburtstag.
Warte, was? Mit seiner was?
Mit seiner Posse.
Was ist denn das?
Junge, so alt bist du noch nicht. P-O-S-S-E. Die Crew.
Ah.
Genau. Und dann kam raus, er hatte irgendwie seinen Geburtstag gefeiert mit seinen Leuten. Ich war da irgendwie dancen und dann hat er gesagt, ja, ich fahre jetzt bald 2 Monate nach Indonesien. Mein Papa hat mir das geschenkt. Ich habe den seit 10 Jahren nicht gesehen. Der hat da eine neue Familie gegründet. Der war nämlich selber der junge Mann in Jakarta geboren worden, aber in Hamburg aufgewachsen. Und er wollte mit seinem besten Freund fliegen. Damals gab es nur Garuda Airlines, die indonesische Airline. Und wenn du ein indonesischer Staatsbürger warst, konntest du begleitende Menschen vergünstigt mitnehmen. Und so hatte er ein vergünstigtes 2-Ticket. Und sein bester Kumpel sagte, oh nee, lass mal, ich blick doch hier in Hamburg. Ich bereite mich auf die Aufnahme für hier Dings Kunstakademie vor, mach mir eine Mappe, flieg mal alleine. So, und kam es dann, dass Rico und ich uns befreundeten und ich sagte, ja, flieg's mal mit. Und dann war ich 1,5 Monate in Indonesien, kannte nichts, weder die Sprache, war noch nie in Asien gewesen vorher und war ab Woche 1 war das mein Land. Und als ich dann später, 3 Jahre später in Köln einstieg für das Theater, Film und Fernsehwissenschaftsstudium, gab es Archäologie der römischen Provinzen, die mich schon als Kind begeistert hat, die rüberkommen. Und dann eben Indonesisch, weil ich wusste, ich gehe da irgendwann hin zurück. Und es ist eine so großartige Sprache. Sie basiert auf Malayisch, aber auch auf Englisch und Niederländisch. Also zum Beispiel Auspuff heißt Knallpott. Ich liebe es. Es ist also gerade für LektorInnen und sprachbegeisterte Menschen eine tolle Sprache.
Kannst du das richtig sprechen?
Konnte ich. Aber mir fehlt, ich habe nach Studiums, genau, dann fehlt der Tandempartner und dann wartet. Ich muss mal eben den Strom am Computer machen.
Ja, mach mal, eh die Aufnahme abbricht. Das wäre schon ganz toll. Strom wäre gut.
Ja, haben wir.
Zu Indonesisch. Das, was bei dir bei Fremdsprachen steht, das BI ist Indonesisch. Das, oder ist das noch was
das
ganz
ist
anderes?
Das ist die eigene Bezeichnung Bahasa Indonesia. Das ist sogar die Amtssprache seit den 90ern geworden, weil natürlich jede von den 17.000 Inseln ungefähr einen anderen Dialekt, eine andere Sprache hatten. Haben sie
alles klar. Genau. Gut. Haben wir das auch geklärt. Jetzt hast du vorhin gesagt, also, weißt du, da steht in deinem Profil Medienwissenschaft und dann steht Archäologie der römischen Provinzen, indonesische Philologie und Malayologie. Das sind ja jetzt Themen, die von außen betrachtet nicht zwingend, was miteinander zu tun haben. Du hast dich jetzt aber dann trotzdem, ich sag mal, auf das Thema Medien und Lektorat und Wörter, und da kommen wir ja gleich dazu, beschränkt. Warum bist du in der Richtung nicht beruflich weitergegangen? Ist das nicht einträglich gewesen, dass man sagt, also ich werde Archäologin und fange an zu graben, oder ich beschäftige mich halt mit Malayologie, habe ich in meinem Leben noch nie gehört, das Wort, aber egal, ja. Aber das sind ja so Spezialthemen, wo Menschen sich manchmal drauf stürzen und dann eben praktisch die Welt auch ein Stück voranbringen.
Und zwar lag das daran, wie gesagt, ich war schon Mitte 20, war schon berufstätig, dann nochmal ein Hochschulstudium zu beginnen mit Studierenden, Kommilitoninnen, die gerade vom Abi kommen, ist sowieso, und die nicht verstehen, dass man arbeiten und Geld verdienen muss. Oder auch die ProfessorInnen. Also ich war ganz oft, bin ich knapp da, ne, wenn zum Beispiel da eine Anfrage kommt, kannst du synchronisieren kommen, und das ist während eines Seminars. Dann musst du schon ganz schön diskutieren mit einem Prof, dass der sagt, du fliegst jetzt, ne, dass der nicht sagt, du fliegst jetzt raus, weil du fehlst zum 3. Mal im Semester. Genau, das war die eine Hürde. Und die andere Hürde war, da das ja überhaupt nicht mein Lebensplan war, sondern ich das aufgrund dieses Unfalles hatte, der mir Rückenprobleme verursacht hat über ein Jahr oder immer noch tut, aber damit komme ich jetzt gut zurecht, habe ich mir gesagt, wenn ich schon jetzt was komplett Neues anfange und studiere, anstatt mein Leben auf dem Brettern in die Welt bedeuten zu verbringen, was ich ja später zum Glück wieder gemacht habe, dann soll es etwas sein, das mich interessiert und mir Spaß macht, scheiß auf Sinnhaftigkeit. Und Theater, Film und Fernsehwissenschaft, heute Medienwissenschaft, hatte natürlich total mit meinem Beruf zu tun. Indonesisch habe ich erklärt und Archäologie auch. Und ich hätte Lars niemals gedacht, als ich diese Fächerkombination abgeschickt habe, um mich für den Studienplatz zu bewerben, dass die Kölner Uni sagt, ja, machen wir. Hat's aber.
Das heißt, du hast mit den Themen, also Archäologie und so, jetzt beruflich nicht so sehr viel zu tun.
Nee, das war schon mein Wunsch. Also ich war schon so als 8-jährige Indiana Jones, aber ich wollte auch graben gehen. Aber ich hatte ja einen Beruf und ich bin, ja, das weißt du selber, ich kann gut frei sprechen, ich bin gut im Unterhalten auf
Echt?
Der Bühne.
Du bist es, jetzt kenne ich endlich jemanden, der frei sprechen kann.
Genau, und dann war mir irgendwie klar, jetzt in Jordanien im Sand zu buddeln, ist mal schön während der Semesterferien. Und meine Leidenschaft hängt da auch dran, aber irgendwann musst du, gerade wenn du ein Kind hast, dich entscheiden, wie bringst du Brot auf den Tisch?
Klare Worte. Wenn ich weiterlese, dann, also, ich bin jetzt gar nicht sicher, bist du in Berlin geboren?
Nee, ich habe da 9 Jahre gewohnt. Aber ich habe den Berliner Dialekt schon früh. Es ist alles schafft.
Also du hast so diese Berliner Kaltschnäuzigkeit und Frechheit, was super toll ist. Also schon deshalb passt es ja gut. Wenn man guckt, steht da, Wortwehr ist Wertware. Ich texte dich mit Schmackes und Schatz im Silbensee. Texte mit Persönlichkeit für Ambitionierte mit Reif von der Spiegel-Bestseller-Lektorin vorstellen. VFLL war, glaube ich, ja. Mhm. Okay. Was hat das mit dir alles zu tun?
Na, alles.
Bist du Bestseller-Lektorin?
Ja, sonst wird's ja wohl nicht stehen, oder?
Was heißt denn das? Du hast Bestseller-Bücher lektoriert.
Ich habe ein Sachbuch lektoriert, das über mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste stand. Ich glaube, über 1,5 Monate. Soko Erle, wie heißt aber der Untertitel? Warte mal, Soko Erle. Das erschien 2021, glaube ich, oder 2020. Und das ist geschrieben worden von einem Polizeihauptkommissar. Oh Gott, das ist so lange her. Der Pressesprecher war. Und es ging um einen sehr schlimmen Mord damals in der Nähe von Freiburg. Da ist eine junge 27-jährige Frau ist joggen gegangen und kam nicht mehr wieder. Diese Nummer war das. Es ging über Jahre. Und diese Arbeit der Soko war so aufregend, weil erst Treffer 4000, noch was 400 war dann der Fund, der dann zum Mörder geführt hat. Und der hat es geschrieben. Die Arbeit, das war nicht ohne das zu lesen, aber dadurch, dass er Pressesprecher war, konnte er mit Worten sehr gut umgehen. Das war also ein angenehmes Lektorieren und ich finde, dieses Buch ist zu Recht ein Bestseller geworden, weil erstens bekommen wir ja niemals Einsicht in Polizeiarbeit und zweitens hat er das ganz toll, meiner Meinung nach, und es war ihm auch wichtig, geschafft, nicht reißerisch zu schreiben. Also es gibt gar keine Details zur Art des Leichenfundes, sondern ne, so, also es war nichts, es war überhaupt kein Boulevard-Niveau, sondern eine Mischung aus, ja, so ein erzählendes Sachbuch. So, und das war so der Spiegel-Bestseller, genau.
Jetzt steht da Lektorin. Jetzt stelle ich, also ich war auch mal Lektor, das war aber in einer Kirche, da habe ich Lesungen gemacht. Das hat jetzt, glaube ich, nicht mit dem Beruf zu tun. Was macht eine Lektorin? Also was ist denn deine Aufgabe, wenn du lektorierst? In meinem Bild, also jetzt nehmen wir die Kirche mal weg, ist das Bild so, du guckst dir Texte an, egal ob Buch oder Präsentation oder was auch immer, und sagst, das ist gut, das ist nicht so gut, du machst Verbesserungen, du machst sprachliche Verbesserungen, ich weiß nicht, ob du inhaltliche Verbesserungen machst. Was machst du als Lektorin?
Genau das, was du eben gesagt hast. Also viele verwechseln Lektorat mit Korrektorat. Korrektorat ist genau das, was wir tun, wenn wir einen Text sozusagen zum Drübergucken vorgelegt bekommen, also Zeichensetzung, Grammatik und Rechtschreibung kontrollieren, das ist Korrektorat, das ist auch wichtig. Lektorat ist darüber hinaus die inhaltliche Arbeit, das heißt Figurenentwicklung, Faktencheck, Stil, roter Faden, Chronologie. Auf der Bühne sagt man, oder wenn ein Regisseur es gar nicht gut meint, mal der Pro sagt, ja, Loch an Loch, das war jetzt Loch an Loch und hey, doch, mach mal hier nochmal 9, das war richtig. Also nur, dass du einen Text hast, der muss ja von Buchstabe 1 bis zu Buchstabe X am Schluss die Lesefreude und das Leseinteresse halten. Und das ist die Aufgabe, die Hauptaufgabe einer Lektorin oder eines Lektors, darauf zu achten, dass der Text lesefreundlich ist. Quasi zusammenfassend, wir machen aus einem Manuskript ein Buch.
Ist das denn eine Passion?
Wenn du darauf anspielst, dass ich als Kind schon sehr viel gelesen habe und im Zeugnis der zweiten Klasse stand, Leonie hat einen unüblich großen Wortschatz und benutzt ihn auch gerne, dann ja. Also ja, ich hab schon lektoriert, ohne es zu wissen. Und irgendwann dachte ich, oh, das gibt's ja, das ist ja ein Beruf, das ist ja der Wahnsinn.
Womit verdienst du heute dein Geld?
Mit Texten und Schreiben.
Was machst du da? Was ist das, was du besser machst als andere?
Ich habe durch meine über 20-jährige Erfahrung in Arbeit mit Menschen als Schauspielerin den Blick auf Person und Persönlichkeit. Und meine Texte, also ich schreibe Texte für UnternehmerInnen, und die unterscheiden sich dadurch von anderen Texten, dass ich auf die ganze Person schaue, nicht auf ihre Expertise, so wie du das eingangs erwähnt hast.
Ja, genau.
Also, das heißt, so oft, wenn ich Website-Texte oder Business-Texte schreibe, ich sage immer, gib mir deine Vita, diese Hilberim Dittin. Entschuldigung, so spricht keiner mit mir. Dann sage ich, naja, weil genau wie du das auch fragst, Lars, du bist aus einem bestimmten Grund hier. Du bist nicht ohne Grund genau da gelandet, wo du jetzt bist. Du bist nicht ohne Grund die Person, die du jetzt bist. Und das müssen wir nicht erwähnen, aber das fließt ein in die Vertrauensbildung der Kundschaft dir gegenüber. Menschen kaufen von Menschen. Da kann jede KI noch so geil werden. Menschen kaufen von Menschen. Das hat viel mit Spiegelneuronen zu tun, das hat mit Vertrauen zu tun. Und das heißt, wenn du Texte hast auf deiner Website, die nicht nur Fakten nennen, die nicht nur sagen, wie toll du bist, die nicht nur sagen, oh, guck mal, der und der hat das und das über mich gesagt, sondern die innerhalb von wenigen Sätzen oder Absätzen klar sagen, ich bin genau die richtige Person für dich, weil, und das natürlich nicht so ausgedrückt, sondern ganz anders, dann hast du die Leute an der Angel. Und das macht mir unglaublich Spaß. Ich arbeite gerne mit Menschen, ich arbeite gerne mit Persönlichkeit, ich arbeite gerne mit Menschen, die wirklich was zu sagen und zu tun haben. Und so bin ich in der Lage, über Floskeln und Phrasen hinaus einzigartige Texte zu kreieren.
Das ist auch für dich eine Tätigkeit, von der du leben kannst? Oder machst du noch irgendwie Arbeiten nebenher, um zu sagen, ich brauche noch ein zusätzliches Einkommen, was auch immer?
Spricht jetzt der VGSDler in dir, ne?
Nein, da spricht der Mensch, weil als Selbstständige haben wir ja meistens ganz viele unterschiedliche Standbeine, die manchmal überhaupt auf den ersten Blick gar nicht so zusammenkommen. So nach dem Motto, weißt du, ich mache noch nebenbei Ausgrabungen und verkaufe das, was ich da ausgegraben habe. Spinne, ja. Aber für mich ist ja wichtig, wir haben ja geistige Berufe ganz oft. Also auch mein Beruf ist ja ein geistiger Beruf. Ich produziere ja nicht ein Produkt, was du in den Händen halten kannst, sondern ich helfe Menschen in Veränderungsdruck, Veränderungslust oder löse Blockaden auf. Das ist schwer greifbar. Das ist ja auch immer schwer zu erklären. Mhm. Und deshalb meine Frage, und ich würde die Frage auch noch gerne ein Stück erweitern. Du hast ja gesagt, du bist alleinerziehende Mutter. Selbstständigkeit, alleinerziehende Mutter, das wäre vielleicht noch ein zweites Thema, wo wir kurz drüber sprechen können, hat ja auch Herausforderungen. Aber kannst du von dem, was du jetzt aktuell tust, leben?
Ja.
Würdest du anderen empfehlen, sowas aufzumachen? Ist das abhängig vom Ort?
Was ich jetzt gerade tue?
Ja, ist das abhängig von der Ecke Köln oder kann man das auch in Bayern machen? Oder
kommt drüber, was du meinst. Also ich moderiere, ich schreibe gerade eine Biografie. Die Biografie wäre jetzt, ist schon gut, dass ich hier bin, weil ich schreibe die Biografie über einen Menschen, der hier am Ort wohnt. Das ist für die Interviews
okay.
Wichtig.
Aber
die
also nicht deine, sondern jemand für jemand anders.
Auftrag, genau. Und trotzdem interviewe ich auch an Verwandte, die auf Malta leben. Die Hauptperson ist hier und das ist auch wichtig. Als Moderatorin bin ich natürlich überall buchbar und auftretbar und natürlich, wie du schon sagst, GeistesarbeiterInnen können ihren Schreibtisch aufstellen, wo sie möchten. Es vorausgesetzt, sie haben eine gute Internetverbindung. Aber, ein großes Aber, Netzwerk ist sehr wichtig. Und da merke ich schon, nicht, dass ich in Berlin oder Köln oder Hamburg dauernd bei irgendwelchen Stammtischen gesessen hätte, aber auf dem Land zu wohnen birgt halt den Nachteil. Du erwähntest eben BNI, das gibt es hier natürlich auch. Es ist aber nicht so eine große Auswahl an Netzwerken möglich. Also es erfordert mehr Aktives. Man muss wirklich Bock auf Netzwerken haben, um das Netzwerk, das man hat, zu erhalten und zu pflegen. Was einfacher ist, wenn man eh schon umgeben ist in einem Bienenstock von Tausenden von Leuten. Und vor allem von like-minded people, die auch selbstständig sind, ne?
Ja, also da stimme ich dir zu. Ich glaube, wenn wir Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen sind, egal ob wir ganz alleine sind oder eine kleine Firma haben, was auch immer, Netzwerke sind ein unerlässliches Element für eine Selbstständigkeit. Es sei denn, du hast irgendeinen selbstständigen Beruf, den kein anderer macht, wo du das nicht brauchst, wo du völlig, keine Ahnung, mir fällt es gar nicht ein, aber wo du ein Produkt hast oder eine Tätigkeit, die niemand anders macht. Ja, Also ich kenne so einen Klavierbauer, den hatte ich auch schon im Podcast, wo ich sage, das ist so speziell und die sind so nachgefragt, weil sie eben etwas tun, was nicht vergleichbar ist. Und wir haben ja immer das Problem, dass wir ganz oft Jobs machen, die in einer, ich betone, in einer gewissen Hinsicht vergleichbar sind. Jeder von uns ist unterschiedlich und Leute mögen dich und buchen dich und Leute mögen mich und buchen mich oder mögen mich nicht und buchen mich auch nicht. Das heißt also, man kann schon was Ähnliches machen und trotzdem ist die Vielfalt sehr, sehr, sehr groß.
Zwei Antworten, wenn ich darf. Klavierbauer, der Mann einer sehr geschätzten Co-Selbstständigen aus Köln, Angelique Dujic. Ich hoffe, ich habe ihren Namen gut ausgesprochen. Die ist sehr talentiert darin, Menschen beim Teamaufbau zu unterstützen. Merkt euch den Namen. Ihr Mann ist Gitarrenbauer und die beiden teilen sich ein Ladengeschäft. Da hat sie ihr Büro und er seine Gitarrenwerkstatt. Das ist wunderbar. Und das hat natürlich Klavierbauer, Gitarrenbauer, das sind natürlich sehr analoge Berufe. Das ist Handwerk, das kannst du nicht auslagern an eine KI. Deswegen sind die natürlich gefragt, wir erleben alle den Boom zurück. Ich meine, allein dieses ganze, wie heißt das nochmal? Alles, wo Manufaktur dran steht, soll genau das, genau, zurück zum Handwerk. Genau, was du eben sagtest, zweite Antwort, ja, wir sind alle vergleichbar. Absolut, meine Güte, ich komme aus dem Schauspiel, wem sagst du das? Ja. Das war die härteste Schule überhaupt. So, A, mit dem eigenen Ego und der eigenen Eitelkeit umzugehen. B, mit den eigenen Erwartungen und Vorstellungen und Wünschen. Und C, aber auch mit den Herausforderungen in der Ensemblearbeit, aber auch zu sehen, krass, da kann ich mich weiterentwickeln. Das, was die oder der macht, finde ich super. Das heißt, als Schauspielerin bist du permanent in Bewegung. Wenn du da auch nur einen Tag stehen bleibst oder eine Woche und dich nicht weiterentwickelst, fällst du von der Bühne. So. Und deswegen zum Thema Vergleichbarkeit hatte ich das große Geschenk, meine Schauspielausbildung von einer Dame unterrichtet zu werden, die 70 schon dann erreichte. Die war auf der Burg. Die hat am Max-Reinhardt-Seminar gelernt. Die hat mit Hans Moser mit in Hollywood gelebt. Petra, tolala. Und die hat gesagt, die war sehr, vielleicht kommt auch daher, oder vielleicht hat es mir sehr gefallen, die war sehr darauf erpicht, dass wir wissen, was wir sprechen und was wir sagen. Die hat uns, wenn wir bei irgendeinem uralt Goethe- oder Schiller-Text nicht wussten, was soll denn das jetzt heißen, raus, etymologisches Wörterbuch holen und nachgucken. Das kannst du selber beantworten. Richtig gut. Richtig gut. Und die hat gesagt, und da kam mein großes Latinum in Handy, concurrere heißt ja zusammenlaufen. Und Konkurrent heißt ja eigentlich ist ja was total Positives. Konkurrenz heißt zusammenzugehen. Und diese super seltsame Wahrnehmung von Konkurrenz, die beißen mich aus der Bahn, die sind alle böse, ich muss die wegmachen. Das ist ja totaler Quatsch. Das heißt, wir können gerne alle das Gleiche anbieten. Wir werden aber nie dasselbe anbieten, weil wir nicht dieselbe Person sind. Wir sind alle unterschiedlich. Das heißt, ich bin natürlich nicht die einzige Business-Texterin der Welt. Aber so wie ich es texte, tut es niemand.
Stehst du noch auf der Bühne als Schauspielerin? Also du moderierst, verstanden, aber finde ich dich in irgendeinem Film? Ein Hollywood-Buster, Blockbuster, was auch immer?
Nee, das nicht, aber ich habe mal so ein, zwei Familienfilme gedreht, aber das ist total irrelevant, ich hatte immer die Nebenrollen und ich habe so zwei, drei Sachen vor der Kamera, wo ich denke, das gucke ich mir gerne an, da war ich richtig, da erkenne ich mich gar nicht wieder. Ich mag die Unmittelbarkeit, die Kommunikation mit dem Publikum. Ich mag das auf der Bühne nichts. Du kannst nichts nochmal machen. Es gibt keine Pause. Du kannst nicht sagen, wir drehen jetzt die dritte Einstellung. Es geht nicht. Und deswegen, ich unterrichte jetzt Improvisationstheater an der Kita, letztes Jahr an der Grundschule. Das Können einer guten Improvisation ist für das komplette Leben so geil. Also ich verstehe nicht, warum das nicht unterrichtet wird an Schulen regulär. Improvisationskunst bereichert dich in jeder effing Lebenslage.
Ja.
Also auf der Bühne, ich wohne viel zu ländlich. Ich habe damals, als ich dann alleinerziehend wurde oder Mutter wurde, gedacht, okay, wie machst du das jetzt? Weil tagsüber Proben, abends spielen, schwierig. Ich komme nicht aus einer Familie, aus einer Theaterdynastie, wo jeder sagen würde, ja, leg das Kind hinten in die Plünnen. Das wäre nicht gegangen. Und ich habe damals viel synchron gesprochen, also Werbung auch gesprochen, Radiowerbung. Das war in Berlin schwieriger als in Hamburg und Köln, da die Türen aufzubekommen. So, und dann, wo waren wir jetzt? Genau, nee, ich habe also Lektorat. Mein Lektorat war immer mein zweites Standbein. Und was super seltsam war, und ich bin so froh, dass ich jetzt schon so alt bin, sondern nicht mehr so jung, aber jetzt kommt meine Altersweisheit sehr mir zugute. Und zwar habe ich mich als Schauspielerin immer geschämt dafür, dass ich auch Lektorin war. Ich habe das nicht erwähnt am Set. oder an der Bühne. Andersrum, bei Netzwerktreffen von LektorInnen, die ich natürlich genossen habe in Köln und in Berlin, habe ich nie gesagt, dass ich Schauspielerin bin, weil ich immer dachte, hey, das weißt du, das wird SchauspielerInnen auch so eingetrichtert. Du kannst nur das sein, sonst nichts, sonst bist du kein richtiger Schauspieler. Da sind sie in Frankreich und in den USA und in Großbritannien viel weiter als hier in Deutschland, wo man sagt, nur das oder nichts anderes. Das ist ja totaler Bullshit. Und mittlerweile weiß ich, und das ist so schön, deswegen habe ich eben von hinten angefangen, all das, was ich beruflich gemacht habe, oder schon seit, ne, ich stehe ja seit ich Kind war auf der Bühne, all das hat total Sinn für das, was ich jetzt tue. Ich könnte das so nicht machen. Ich könnte niemals solche Texte schreiben. Egal, ob ich wie viel Germanistik-Doktortitel ich jetzt hätte. Ist völlig Wumpe. Diese Erfahrung auf der Bühne, in Ensembles, in Teams, im Ausland und im Inland. Und natürlich, das hab ich nirgendwo hingeschrieben, weil ich keinen Abschluss habe. Ich habe in Berlin noch kurz bevor ich umgezogen bin, 2 Semester studiert. Das kennst du, das unglaublich tolle Fach Lebenskunde.
Ja.
Es gibt es in Berlin, Brandenburg, Bremen, bei einer Stadt in Bayern, obwohl es von den Humanisten kommt, vom Humanistischen Verband. Es ist ein Wahlfach und wird nicht benotet von der 1. bis zur 12. / 13. Klasse. Und das kann man in 4 berufsbegleitenden Semestern einen Master machen für diese Lebenskundelehrkraft. Und ich fände das so toll. Das entsprach am ehesten meinem Sinn von Lehren und Lernen. Und 2 der 4 Semester habe ich noch absolviert in Berlin. Und da gab es eine unfassbare Frau, die ich heute noch, die hat einen Platz in meinem Kopf. Eine Dozentin für pädagogische Psychologie. Ich habe 2 Semester Einblick bekommen in pädagogische Psychologie. Und das hat sehr, sehr, sehr viel verändert. Nicht nur für mich als kindbegleitende Person, sondern im Umgang mit Menschen. Wenn du raffst, woher manche Bedürfnisse kommen, und es lässt sich ja tatsächlich, ja, das ist ja das Lehrbuch, mehr oder weniger, nicht alles, aber sehr oft auf Erlebnisse in der Kindheit zurückführen, dann kannst du schnell einschätzen, was ist das jetzt für ein Bedürfnis? Die Person, die mich von der Seite anmacht, die Person, die stört, die Person, die immer das Gleiche fragt. So, ne? Und es hat auch einen sehr liebevollen Blick auf Menschen. Wir haben alle, mein Gott, es ist so simpel, wir wollen alle in Frieden und Gesundheit leben. Ich verstehe gerade nicht, was irgendwie auf der Welt abgeht, ey. Alter, es ist so simpel.
Ja, da hast du recht. Ich finde so spannend, dass du sagst, du bist, weil ich jetzt nicht falsch gerechnet habe, bist du Mitte 40, also ein bisschen schon über Mitte 40, aber du sprichst
46 ist noch Mitte 40, mein Freund.
Du sprichst von Altersweisheit, das finde ich schon sehr spannend. Also toll. Du, pass auf, mich würde noch interessieren, ja, ich hatte es ja vorhin kurz angesprochen, Selbstständigkeit, Alleinerziehen mit Kind. Was ist das Gute, was ist das Schlechte daran? Gibt es gute Sachen, gibt es schlechte Sachen daran?
Danke, Lars, dass du fragst. Ganz viele. Danke. Danke möchte ich jetzt mal aussprechen, dass du mich nicht bemitleidest. Das erlebe ich sehr oft. Ja, es gibt sehr Gutes daran. Denn zum Beispiel kann ich als Selbstständige, konnte ich es mir leisten, mit dem Vater, mit dem ich noch damals zusammenlebte, der auch selbstständig ist. Wir haben in Berlin keinen Kita-Platz gefunden, bevor das Kind 2 Jahre und 1 Monat alt war. Und es war aber irgendwie auch gut. Wir konnten uns das so aufteilen mit Arbeitszeit und Freizeit, wobei er noch mehr Arbeitszeit hatte als ich. Kind wollte lange gestillt werden. Anderes Thema, dass es gut war für das Kind. Der ist eingekitat worden mit 25 Monaten und die Eingewöhnung hat keine 2 Wochen gedauert und es war super easy. Also der war sicher gebunden und wir haben die ersten 2 Jahre unseres Kindes mitbekommen und das kannst du natürlich so nur machen, wenn du deine Arbeitszeiten legen kannst, wie du es möchtest. Es war natürlich ganz und gar nicht einfach. Wir haben natürlich auch auf Babysitter zurückgegriffen. Aber das ist ein großer Vorteil und der Vorteil begleitet mich heute noch, wenn ich das Kind abholen muss, weil es reiert oder was auch immer in der Schule passiert ist. Wenn das Kind morgens sagt, ich habe solche großen Kopfschmerzen, ich kann nicht aufstehen, dann gucke ich, okay, wie plane ich? Ist natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen stressig, aber man lernt sehr gut planen. Da sind wir beim Improvisationstalent. Das ist der Vorteil. Also ich kann es mir nicht vorstellen, und das ist keine Wertung, ich kann es mir für nicht vorstellen, wahrscheinlich, weil ich sehr freiheitsliebend bin, 40 Stunden woanders zu arbeiten und hier werde ich keinen Job finden. Ich müsste nach Köln oder Bonn fahren. Das heißt, ich hätte noch locker 45 Minuten hin und zurück auf der Bahn und dann mein Kind nur noch zum Frühstück und zum Abendessen zu sehen. Das wäre für mich nicht richtig. Dafür habe ich mich nicht dafür entschieden. Nachteil ist natürlich, und das muss ich niemandem erzählen, die fehlende Planbarkeit des Budgets, des Einkommens. Ne? Also jetzt habe ich gerade Jetzt läuft es gerade ganz gut. Ich habe bis nächstes Jahr durchgeplant. Aber du weißt selber, wie selten das ist, dass du einfach sagen kannst, ich habe am 1. so und so viel Geld auf dem Konto. Aber auch da habe ich natürlich als Schauspielerin eine ganz, ganz andere Schule erlebt. Da kam ein Job, manchmal zu viele, manchmal zu gar keine. Deswegen war ich da so, ich weiß noch bei der Wohnungsübernahme in Berlin, dass die Frau von der Verwaltung sagte, ha, Sie sind die erste Schauspielerin, die ich treffe, die wirklich irgendwas wie ein Gehalt hat. Weil da hatte ich noch diesen studentischen Hilfskraftjob bei einem Sender. Und da habe ich so viel gearbeitet, dass ich wirklich regelmäßig sowas wie ein Gehalt auf dem Konto hatte. Und natürlich mein zweites Standbein ist Lektorat. Das heißt, ohne das geplant zu haben, ohne irgend sagen, oh, ich habe jetzt, meine finanzielle Sicherheit steht über allem, habe ich immer dafür gesorgt, dass ich bis auf ein paar harte Zeiten gut zurechtkam. Manchmal musste ich mir auch mal hier irgendwie 500 Euro leihen oder da, aber das war eher selten.
Das war genau meine Frage, ja, weil ich finde, weißt du, es gibt ja nicht die oder den Selbstständigen. Wir haben alle unterschiedliche Biografien und unterschiedliche Entwicklungen. Und trotzdem ist es spannend, wie kommt wer mit welcher Situation klar und lebt sein Leben oder sein Lebenstraum trotz entweder Widrigkeiten oder trotz sehr guter Umstände. Ja, also auch das kann uns ja dazu verleiten, dass man leichtsinnig wird, etc. Würdest du rückwirkend betrachten, heute Dinge anders machen?
Oh ja. Und ich glaube niemandem, der mit Mitte 40 sagt, nein, ich würde alles ganz genauso machen. Boah, da rollen sich mir die Ohrläppchen ein.
Sag mal zwei, drei Dinge, die du anders machen würdest.
Ja, wo du mich gerade gefragt hast, hat man dich mal im Fernsehen gesehen. Kann man, zähle ich aber jetzt nicht auf. Ich habe damals, und ich meine, ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde. Ich war lange sauer auf mich, aber andererseits bin ich auch stolz auf die junge Schauspielerin, die gesagt hat, leck mich in die Tasche, entweder du bezahlst mich ordentlich oder du kannst deinen scheiß ZDF-Freitagabendfilm alleine drehen. Und zwar hatte ich ein paar kleine Rollen und es war ganz toll. Ich hatte eine tolle Casterin, die mich immer vorgeschlagen hat. Dann bin ich über Regieassistenten von diesem Primetime-Film mich da wieder angefragt. Und die ersten beiden Male habe ich das gerne gemacht. Das waren tolle Regisseure, es waren tolle Drehs on Location, das hat richtig Spaß gemacht. Aber, ich weiß, das werdet ihr nicht mitbekommen haben, damals 2010, 2011 hat der BFFS, damals hieß ja noch Berufsverband der Film- und Fernsehschauspieler Deutschlands, eine Kampagne ins Leben gerufen, die hieß Auf den Hund gekommen, weil ein Filmhund pro Tag 250 Euro Drehgage bekommt. Und auch das habe ich bekommen, weil ich war nicht bekannt. Ich war zu dem Zeitpunkt in der staatlichen Agentur, in keiner privaten Agentur. Und allein die Tatsache, dass diese, weiß nicht, ob es die beste Casterin ist, mit der ich gehe, das wahrscheinlich nicht, aber die war so toll. Und die war halt, also die hatte unfassbar Ahnung vom Business, unglaubliche Kontakte. Die hat aber sogenannte Kleindarsteller gecastet. Die wusste, ich bin ausgebildete und erfahrene Schauspielerin, war aber sonst bekannt als Kleindarsteller-Casterin. Und deswegen hat mir der öffentlich-rechtliche Sender 250 Euro gezahlt. Was war wahrscheinlich die Kleinerstellerkarte. Und da bei der dritten Anfrage, und das Ding ist, was ich anders machen würde, ich hatte ja das Geld, ich war ja gut aufgestellt, ich war auf die Gage nicht angewiesen, aber mein Schauspieler-Ego und auch mein Ethos waren so, nee Leute, ey, ihr seid öffentlich-rechtlich, ihr habt Geld und ihr kennt meine Vita und ihr findet mich so gut, dass ihr mich wieder buchen wollt. Und habe ich es abgesagt. Und ich wäre heute mit Sicherheit, der Gedanke kommt mir manchmal, das ist ein bisschen albern, das wissen wir, hätte, wäre, könnte, aber ich hätte heute ein anderes Standing als Schauspielerin.
Also Berliner Bär, Goldener Bär bei der Berlinale also wahrscheinlich.
Ich bin auch nominiert worden, nicht für den Goldenen Bär, aber ich bin vom vollen Babylon Berlin bin ich nominiert worden als beste Schauspielerin. Das ist nicht das Ding. Nein, aber ich hätte heute ein anderes Standing als, wie du sagst, kann man davon leben. Denn viele Schauspieler können nicht davon leben und reden nicht drüber. Das ist eine Schande, dass wir nicht drüber reden, weil so können die Gagen gering bleiben und das geht nicht. Wir schützen die Leute, die wenig bezahlen, indem wir nicht drüber sprechen. Punkt!
Ganz anderes Thema, also wirklich auch ein Thema, was man vielleicht wirklich mal auch in einem Podcast aufnehmen könnte. Gute Bezahlung, gerechte Bezahlung, gerade im öffentlichen Bereich. Also, aber für heute kein Thema. Gab es einen Punkt, Leonie, wo du mal alles hinschmeißen wolltest? Und warum hast du da nicht hingeschmissen?
Man möchte jetzt meinen, es wäre vielleicht Corona gewesen, war es aber nicht. Da habe ich, wie gesagt, das Tagesvd. Ich mag gerne umschwenken und mich. Ich habe mich dann zwei Wochen habe ich mich, glaube ich, erholt. Ich hatte auch gerade gedreht in Berlin im März, sogar tatsächlich noch Anfang März 2020. Ich habe dann zwei Wochen Wunden geleckt und mich anders orientiert. Aber tatsächlich hatte ich im zweiten Halbjahr 2024, was wie wir wissen noch nicht lange zurückliegt, das schlechteste halbe Jahr meiner Erwerbskarriere. So schlimm war es noch nie. Ich habe zum Glück das mit, habe gut angelegt. Ich konnte das halbe Jahr ohne Aufträge, ja, jetzt mache ich nackig hier und ziehe blank, durch Zurücklagen, Rücklagen bestreiten. Also meinem Sohn, mir fehlt es an nichts. Es war jetzt nicht mehr so, gab jetzt keine großen Extravaganzen, aber ich habe so gut geplant und gerechnet und gespart, dass ich das halbe Jahr irgendwann. Im November kamen dann wieder Anfragen. Also es war kein ganzes halbes Jahr, 5 Monate, die mich natürlich sehr beschäftigt haben, die mich gefragt haben, was mache ich anders, was kann ich anders tun und so weiter und so fort. Wir kennen das alle. Und da kam dann tatsächlich der Gedanke, der dauerte so 6 bis 8 Wochen, ich würde gerne mal raus aus diesem nach außen arbeiten, weil tatsächlich, wenn ich Business-Texte für andere Leute schreibe, hat es auch was mit Außenwirkung zu tun. Und auch das ist eine Ähnlichkeit zu dem Beruf vorher. Außenwirkung, Außenwirkung, Außenwirkung. Deswegen kenne ich mich auch so gut damit aus. Nee, ich wollte mich zur Baumwartin ausbilden lassen.
Zu was?
Baumwartin? Also es gibt einen Baumwart. Das ist mein Nachbar ist so jemand, der ist ausgebildeter Biologe, der ist jetzt hat sich weiterbilden lassen. Ein Baumwart, das sind Menschen, die, und das ist ja extrem relevant in den Zeiten, in denen wir leben, Bäume ansehen können, was die brauchen. Also ob der gefällt werden muss, wie lange, wie so. So, und ich wollte mit was Lebendigem arbeiten. Ich wollte einen Sinn haben. Du kennst das, wenn man eine Flaute hat, hinterfragt man den Sinn. So, und ich habe dann mit jemand drüber gesprochen, die sagte, schöne Idee, aber jetzt mal nicht überstürzen. Und zum Beispiel die Anfragen, die ich dann im November und Dezember bekommen habe, waren auch wieder ganz neu. Also auch hier wieder improvisieren und offen sein. Ich habe den Flyer gestaltet für eine Selbstständige, für eine Coachin, weil die hat meinen Flyer gesagt, dachte, ach, den finde ich gut, kannst du meinen auch machen. Das habe ich noch nie gemacht. Dachte, okay, machst du mal. Also nicht nur texten, sondern den ganzen Flyer gestalten. Und dann habe ich auch noch nie in meinem Leben eine Biografie geschrieben. Aber auch da kam jemand auf mich zu und kennt, hat mich jetzt seit Jahren beobachtet, was ich mache, wie ich schreibe. Ich habe ja auch letztes Jahr hier mit anderen 6 Frauen aus der Gemeinde, es hat uns gereicht, am Ende Januar so eine Initiative gegen Rechts gegründet und dann haben wir im April, haben wir das alles in ehrenamtlicher Alleinarbeit uns selber beigebracht, eine riesen Kundgebung mit Bühnenprogrammen hier auf die Beine gestellt. Da habe ich dann die Antrittsrede zugeschrieben und die Moderationen. Und die Antrittsrede war so, dass tatsächlich jemand von der Presse kam und fragte, ob sie meine Moderationskarten fotografieren könnten. Das wurde dann zitiert und die Ankündigung der Bürgermeisterin als Sprecherin, die war so, dass sie mich hinterher umarmt hat. Also irgendwie mit dem Texten hat es schon irgendwie einen Sinn und das mit dem lebendigen Arbeiten, das hilft mir jetzt ganz gut mit den Kindern. Ne? Also jetzt Vorschulkinder auf Improvisation vorzubereiten, das ist echt eine Herausforderung.
Ist denn die Idee Baumwart damit vom Tisch?
Gut, dass du fragst. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Lars. Vielleicht haben wir ja auch alle nochmal eine Karriere ab 60.
Oh ja.
Oder?
Ja. Also du, das stimmt dir völlig zu. Also meine Geheimwünsche in Anführungsstrichen sind immer noch, ich möchte gerne mal U-Bahn-Fahrer werden. Also nicht Uber. Also die U-Bahn unter Berlin und über Berlin oder Straßenbahnfahrer. Keine Ahnung. Aber es reizt mich total. Leider ist die Bezahlung wirklich schlecht.
Ja, und deine Durchsagen werden gefeiert.
Aber, genau. Aber Traum. Geht mal von der Tür weg, Leute. So, ja. Aber
nicht zurückbleiben ist nicht dumm werden, ihr meint man.
Genau. Diese Träume, und das ist ja das Schöne, dass man das noch haben kann, ja. Und Baumwart noch nie gehört. Ich weiß, in Berlin gibt's sowas auch. Man kann Patenschaften für Bäume übernehmen. Da kriegst du sozusagen Gießkanne und was weiß ich. Und kannst hier in der Straße Bäume entsprechend pflegen. Aber interessante Sache. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Du stehst deine Frau. Wo geht deine Entwicklung denn hin?
Ich möchte mich weiterbilden lassen zur Mediatorin. Und zwar möchte ich Unternehmensmediation betreiben, weil ich in meiner Zeit in den Redaktionen, in großen Sende- und Medienhäusern gemerkt habe, ich glaube, das ist in allen großen Unternehmen so, vielleicht sogar in KMU, muss ja gar kein großer Konzern sein, alle reden von Fachkräftemangel. Leute, ich renne die Leute nicht weg, wenn ihr normal mit ihnen sprecht und die gut behandelt. Und Konfliktmanagement ist leider keine Rolle, die es fest angestellt gibt. Und da wir ja auch gerade wirklich da wir gerade eine abartige Schwemme von Konfliktverursachern und Provokateuren erleben weltweit,
ja,
die auch noch Zulauf erhalten, denke ich, ist jeder Beruf und jede Berufstätigkeit, die sich irgendwie in irgendeiner Art der Kommunikation, und da sind wir wieder bei Konstruktivität und bei Lösungsorientierung, was mir so wichtig ist mit Tagesschau.de, alles, was sich damit beschäftigt, wird früher oder später die Welt retten. Und wenn es nur die Welt für eine Person ist, die nicht mehr in der Kaffeepause aufs Klo rennt und heult.
Ja, hast du recht. Spannendes Thema. Also Mediation beschäftigt mich auch. Ich habe manchmal Aufträge, die in die Richtung gehen. Bin kein ausgebildeter Mediator, weil du ja auch rechtliche Verbindlichkeiten hast. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, Spannungen und Konflikte aufzulösen und Menschen trotzdem immer noch zusammenzubringen oder zusammenzuhalten und Lösungen zu finden. Und nicht vor der Anwaltskammer in irgendeiner Art und Weise zu landen.
Ja, und auch Konflikte nicht zwangsweise unterdrücken. Das, weil viele Führungspositionen, die haben Angst vor Konflikten.
Verdrängen, ganz klar.
Ja, und in Konflikt Möglichkeiten zu sehen, auch in Wut oder in Energie zu sehen, hey, das können wir doch nutzen für unser Unternehmen, wie geil, hau mal raus jetzt, irgendwie so, ne? Ja. Also das liegt aber auch, glaube ich, in unserer deutschen DNA vergraben, ne? Hitler hat sich ja nur bedient an der preußischen Erziehungsarmut. Dieses Ding mit Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz, mit diesem Lobe dich nicht selber, dann ne, Eigenlob stinken, dieses ganze protestantische oder preußische Kleinhalten, klein machen. Und das, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen im Vergleich zu anderen Ländern, was Deutschland betrifft, mit Depressionen, Burnout und auch Suizidversuchen oder Suiziden, aber es ist doch erwiesen, dass das nur zu Schlechtem führt, wenn man sich klein hält und begrenzt und sagt, das kann ich nicht. Und da würde ich mir manchmal, ein bisschen mehr American Spirit wünschen bei uns, ne?
Ja. Also du weißt, was für mich interessant ist, ich bin auf so einer Plattform, wo du so Coaching-Angebote kriegst. Habe ich mich irgendwann mal registriert, kriegt man lauter Angebote, wer so Business Coach, Life Coach, was weiß ich. Und du kannst da sozusagen deine Gebiete angeben, die dich interessieren. Und dann habe ich da mal rumgestöbert und dann stand da auch, Paarberatung, so irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, dann habe ich das angeklickt und im Verhältnis zu Business oder Life-Coaching kam da, ich würde sagen, das Verhältnis ist 80-20, wo ich dachte, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft los, dass Menschen, das geht ja nicht Thema Mediation, dass Menschen so viele Konflikte und Spannungen haben und die nicht alleine lösen können. Ich meine, es ist ja erstmal super gut, Mut zu haben, überhaupt externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber das ist schon echt spooky für mich.
Ja, und da sind genau das habe ich nämlich, deswegen waren diese nur 2 Semester pädagogische Psychologie so geil bei dieser Frau, die locker 70 war, da reingeweht kam wie ein Wirbelwind und immer, die war auf dem allerneuesten Stand der internationalen Hirnforschungsergebnisse. Die konnte uns mit Sachen überraschen und dachte, ah ja, das hat total Sinn. Und natürlich habe ich, als ich Mutter wurde, viel gelesen, weil es gibt ja keine Elternschule. Jesper Juhl dürfte uns allen Begriff sein. Der hat ein Buch geschrieben, glaube ich, 18 ist er gestorben. Also eins der jüngeren Bücher, das heißt Aggression. Das ist so geil. Das ist wieder so ein klassisches, dünnes Büchlein, kann man schnell lesen, aber mit unfassbar saftigem Inhalt. Und der sagt, seine Beobachtung ist, dass dieses klassische Unterdrücken von Wut schon bei Kindern, ne? Wenn Kinder weinen, wollen wir die sofort trösten. Wir lassen die ja gar nicht weinen.
Ja,
wir können ja als Erwachsene nicht mal damit umgehen, wenn jemand weint. Und er sagt, wenn wir die Gefängnisse wären definitiv leerer, vielleicht bräuchten wir sogar gar keine, wenn wir bei Jugendlichen mit der Aggression, die aufgrund des Jugendlichseins oder von Erfahrungen da ist, arbeiten würden. Anstatt sie zu unterdrücken, sagen, jetzt mach das, wie redest du denn mit mir? Hast du keinen Respekt vor mir? Nee, ich gucke mir das jetzt an. Was ist da? Es ist natürlich schwer, weil man muss selber sehr sicher stehen in sich. Aber das finde ich eine interessante Theorie zu sagen. Guck mal, Destruktivismus ist in der Kunst eine Richtung. Zerstören, um kreativ zu sein. Und Kinder machen das. Kinder bauen die schönsten Türme und keine 2 Minuten später ist es wieder umgehauen.
Reißen den ein, ja, ja.
Oh, und warum, ne, wir Erwachsenen wollen immer nur, ja, erhalten, dieses Erhalten, um auf, ne, so, das ist doch, das klappt doch nicht.
Ja.
Wir müssen uns mal darauf einlassen, dass auch mal Dinge kaputt gehen und wehtun und schräg sind und dann geht's aber auch wieder weiter. Und das, finde ich, ist die Herausforderung unserer deutschen Gesellschaft zurzeit.
Noch kein Schlusswort. Ich habe noch 2 Themen, Leonie.
Auf gar keinen Fall. Hau raus.
Die gerne mit dir ansprechen möchte. wenn man bei dir auf der Webseite guckt, dann steht da zum Beispiel, KI gewinnt an Raum und Einfluss, umso relevanter ist es, klar, eindeutig, nachvollziehbar die Ergebnisse, Besonderheiten deiner Leistung und deines Produkts zu beschreiben. Fantasiefrei, phrasenfrei und floskellos. Das Thema KI ist ja ein Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt. Also ich kann wen auch immer, ChatGPT, Claude, Perplexity nehmen, gebe eine Frage ein und bekomme eigentlich im Normalfall schon sehr, sehr, sehr gute Textvorschläge. Glaubst du, dass deine Arbeit in irgendeiner Weise mal überflüssig werden wird? Punkt 1. Punkt 2. Oder ist das ein Hilfsmittel für dich, um noch besser zu werden, als du jetzt schon bist?
Noch besser werden, als ich jetzt schon bin, kann ich durch Fortbildungen und Weiterbildungen, nicht durch die KI. Die KI hilft mir, Zeit zu sparen. Die KI hilft mir bei Durststrecken, wenn ich sage, boah, ich brauche mal gerade ein Thema. Oder ich habe ein Thema und da fehlt mir aber jetzt gerade der Input. KI, such mal für mich das Internet durch. Dann ja, das ist interessant, was du fragst, weil erst vor ein paar Wochen habe ich mich über LinkedIn mit einem Texter-Kollegen darüber, der hat einen ganz tollen Post dazu gemacht, dass alle von ihm erwarten, dass er ausrastet und unruhig wird und panisch wird. Der hat aber in anderen Worten als ich genau das gefunden. Also wir sind da irgendwie Textbruder und Textschwester. Das ist doch das, was ich eingehend erklärt habe. Menschen sind, auch obwohl es 8 Milliarden gibt, es ist keiner wie der andere. Und Menschen haben dementsprechend eine sehr eigene Persönlichkeit. Und wenn sich Persönlichkeitsmerkmale wiederholen, so ist doch die Kombination und die Ausprägung eine andere bei jedem Menschen. Und deswegen, deine Frage kann ich insofern beantworten, solange Menschen von Menschen kaufen, muss ich mir keine Sorgen um meinen Job machen. Nein. Denn, und jetzt kommen wir dazu, und das möchte ich nicht braggen, also angeben, sondern, nicht, dass du wieder fragst, wann war das? War das im November? War das Ende 23, als dann hier ChatGPT 4.3.5 irgendwie durch die Decke ging und alle ausrasteten? Genau. Und dann ging das natürlich auch bei LinkedIn rauf und runter und ich habe hier ein Buch geschrieben und jetzt sage ich mal, wie das mit KI geht. Und das habe ich auch wieder über eine tolle Frau, die auch textet, die anderen Job macht als ich, aber die auch mit Texten arbeitet und die hatte diesen Menschen verlinkt. Hier, guck mal, der hat schon ein Buch über KI geschrieben. Und dann habe ich mir den gegoogelt und gibt ja Leseproben und habe mir die Einleitung durchgelesen, das Vorwort, Einleitung, Vorwort und dachte, guck mal, da kommt ja wieder meine Vergangenheit als Lektorin, ich weiß jetzt nicht jeder Mensch ist zum Autor geboren und da habe ich umgeblättert und dann kam ein Absatz, guck mal, hast du nicht gemerkt, oder? Die anderthalb Seiten hat eine KI geschrieben. Ich dachte, doch, das habe ich sofort gemerkt. 3 Zeilen. Ist ja furchtbar. Und dann haben wir darüber ein bisschen gestritten, weil er meinte, es mittlerweile können, und das war schon Ende 23, Anfang 24, es gäbe Experten, die könnten nicht mehr unterscheiden die Qualität von KI-geschriebenen Texten und menschengeschriebenen Texten. Ich dachte, sorry, aber Bullshit. Also erst habe ich es gemerkt und dann hat er mich noch weiter verlinkt. Es gibt einen ganz tollen Texter-Kollegen. Gefällt mir der Name gerade nicht ein. Ich weiß noch nicht, ob er das noch online hat, aber vor einem Jahr hatte er noch ein Quiz online, wo es darum ging, er hat eine Sales-Page, war die Idee, zu schreiben für ein Escape-Room-Spiel. Und er hatte 3 Landing-Pages mit dem gleichen Bild. So, 2 davon waren getextet von künstlichen Intelligenzen und 1 von Menschenhand. Und bei diesem Quiz solltest du nun anhand bestimmter Parameter du musstest nur fragen, du kamst auf die nächste Seite, nur KI oder nicht KI. Und ich wusste es nach dem 2. schon. Der 3. hat mich nicht mehr überrascht und meine Antwort war richtig. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das Quiz richtig beantwortet hat. Aber es gibt, wenn du, und da kommt mir ja die Erfahrung, ich bin seit 2006 als Lektorin tätig, wenn du so viele Texte gelesen hast, Texte auch von sehr guten Leuten, dann merkst du intuitiv, beziehungsweise durch all das gespeicherte Wissen, die Erfahrung, die du hast, was einen guten Text ausmacht. Und gerade bei Sales und Landing Pages, wo es darum geht zu überreden, kauf mich, musst du Ebenen ansprechen, die über den Verstand hinausgehen. Und das meine ich jetzt nicht mit gefühligen CTA, sondern das ist eben die Kunst des Textens, dass du zwischen den Zeilen arbeitest und mit etwas, das nicht zu lesen ist, sondern das die Spiegelneuronen wahrnehmen. Und das kann eine KI nicht, weil sie keine Spiegelneuronen hat.
Sag mal ganz kurz, was CTA ist. Nicht jeder weiß das.
Call to Action. Das ist diese, sind diese ganz action. Grellen Buttons, wo drauf steht, buche jetzt.
Ruf mich an.
Genau.
Nutzt du KI für deine Arbeit?
Ja, hin und wieder. Also ich beim Lektorat kannst du es knicken, weil noch krasser als diese Autokorrektur checkt KI. Ich meine, der Witz ist doch, KI wird gefüttert von den Inhalten, die im Internet sind. Und wie viele gut geschriebene Websites gibt's im Internet? Let's face it. Oder auch korrekt geschriebene. Das heißt, fürs Lektorat nutze ich es nicht. Wie gesagt, ich nutze es für so Themenfindung. Ich probiere so ein bisschen rum mit Bilderstellung. Da finde ich es aber auch wichtig, dass man sieht, dass es, also ich finde auch bei KI sieht man immer noch bei Fotos, dass die, wenn die von KI erstellen, bei Katzenfell oder so, du siehst es immer sehr schnell, ob es KI ist oder nicht.
Also wobei das schon, also gerade wenn man zum Beispiel mit Journey arbeitet, so diese Fotorealistik ist schon echt krass.
Die ist krass. Aber es gibt, Fotorealistik ist super wichtig und super schön, aber es gibt simple Parameter, an denen du das, also Leben ist chaotisch und KI ist es nicht.
Ja. Ja, es sind Wahrscheinlichkeiten, es sind immer Wahrscheinlichkeiten, ja. Wir haben fast eine Stunde rum. Echt krass. Ich habe noch ein Thema oder so zum Abschluss. Also die, die unseren Podcast ganz oft hören, wissen das. Ich frage immer zum Schluss, du bist selbstständig. Deine 2, 3, 4 ultimativen Tipps für Menschen, die sich selbstständig machen wollen, die vielleicht angestellt sind oder auch noch jung sind und sich überlegen, ist Selbstständigkeit für mich ein richtiger Weg? Ich habe Zweifel oder ich bin angestellt und überlege, ob ich in die Selbstständigkeitswelt eintauche. Hast du 2, 3, keine Ahnung, vielleicht auch nur 2 oder vielleicht auch nur 1 ultimativen Tipp für Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen?
Ich finde das immer schwierig, Tippgeber zu sein, weil, wie du ja schon selber gesagt hast und wie wir festgestellt haben, jeder Weg ist anders und mich fragt ja jetzt auch niemand außer dir.
Doch, ich frag dich, was ist dein Tipp?
Okay, also, erstens machen. Das Problem bei vielen Menschen, die sich selbstständig tätig, also ich habe ja viele Freundinnen auch, die so tolle Ideen hatten, wo ich dachte, mach. Nein, aber dann geht das Geld flöten und dann werde ich arm. Und so, ich denke, nee, du wirst nicht arm. Es gibt in diesem Land zum Glück viele Aufwandschirme und du kannst auch, wenn du Bock hast, dir ein Funding vorher holen oder währenddessen oder kurz danach. Und deine Idee, glaub mir, ist so großartig und du hast so vieles Arbeitsethos, das wird nicht schief gehen. Also ich mache es halt einfach. Es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser. Auch für mich, als ich habe mich 2021 von meiner Schauspielerei verabschiedet, bin ich einfach so rausgeslidet. Ich habe alles gelöscht. Ich hatte eine Facebook-Seite mit über 1000 Followern. Ich habe alles gelöscht, weil ich brauche diesen klaren Gedanken. Ich möchte jetzt was anderes machen. Ich möchte jetzt als Texterin Geld verdienen. Was ich vorher schon gemacht hatte, gesagt, jetzt nur kein zweites Standbein mehr. Und deswegen musste ich mich von der Schauspielerei nach fast 25 Jahren sagen, du hast mir jetzt gut gedient, aber du darfst jetzt mal in Vorruhestand gehen und vielleicht sehen wir uns wieder. Ich bin ja immer noch Schauspielerin, auch wenn ich es nicht praktiziere, werde ich es immer sein. Und natürlich war das auch ein Sprung ins kalte Wasser. Ich wusste nicht, was kommt. Es war mitten in Corona. Das ist das eine. Man don't overthink it, weil je mehr du es nachdenkst, desto mehr Fehler findest du. Zweitens, wenn du jung bist, du hast eben junge Menschen angesprochen. Können wir bitte nochmal dahin zurückgehen zum ayurvedischen Weg? Der Ayurveda sagt, die ersten 30 deiner Lebensjahre sind Kindheit. Die zweiten 30 Jahre, also von 31 bis 60, sind die Jugend. Lars.
Oh, da bin ich ja noch in der Jugend.
Absolut.
Super. Danke, Leonie.
Der Tag ist die Rettung des Lebens von, ne, bis 90. Und erst ab 90 kommt das Alter. So. Das heißt, können wir bitte dahin zurück? Dass erstens das menschliche Gehirn sich bis mindestens 25 entwickelt. Das heißt, man ist nicht erwachsen mit 18. Man ist nicht ausgewachsen. Auch nicht mit 21. Zweitens, können wir bitte, und das ist in meiner Rückschau sehr gut gelungen, können wir bitte das Jahrzehnt zwischen 20 und 30 als Laborjahre ansehen, als ausprobieren, als ich guck mal, ob ich studieren will, eine Ausbildung machen will, ob ich woanders arbeiten will, ob ich eine Familie gründen will. Gut, Familie gründen kannst du nicht so schnell rückgängig machen wie Firma gründen, aber können wir bitte akzeptieren, dass Leute, bevor sie 35 sind, nicht das gefunden haben müssen, was sie ihr Leben lang machen soll. Das heißt, wenn du gründen willst, gründe. What the heck? Wenn du eine geile Idee hast und du denkst, ich muss das jetzt machen, und zwar nicht, das ist mein dritter Tipp, das warum. Start with a why. Warum willst du selbstständig sein? Weil das ist auch der Grund wieder, warum ich Mediatorin sein möchte. viele flüchten oder dieses Angestellten-Hopping, ne? Ich kündige jetzt und suche mir woanders was Besseres. Wenn wir mit unseren inneren Konflikten nicht zurechtkommen, werden die äußeren Konflikte sich wiederholen. Und wenn du selbstständig werden möchtest, um einer unangenehmen Situation zu entfliehen, dann halte ich das nicht für die richtige Motivation. Denn dann, wenn du selbstständig bist, bist du nämlich selbst dein eigener Arbeitgeber und Angestellte. Und wenn du dir selbst nicht der beste Arbeitgeber der Welt bist und die beste Angestellte der Welt, wie willst du dann selbstständig tätig sein können?
Ja, was für ein Schlusswort. Leonie, ich kann erst mal Danke sagen. Du bist immer in Berlin herzlich willkommen, nur dass du das weißt, ja. Alles das, was wichtig ist, also was dir wichtig ist, haben wir ja kurz besprochen, kriegen wir Links von dir, die wir in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr mit Leonie Kontakt aufnehmen, wenn ihr gute Texte braucht, wenn ihr was von ihr wissen wollt. Ich denke, Leonie ist dafür offen. Ansonsten, ich fand's absolut inspirierend. A, weil du ein bisschen Berlin hast, das mag ich ja sowieso. Zweitens, weil Selbstständigkeit ist nie gleich. Jeder Selbstständige, jede Selbstständige hat unterschiedliche Lebensläufe, unterschiedliche Entwicklung, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Dinge, die gut gelaufen sind, die nicht so gut gelaufen sind. Und das macht Selbstständigkeit aus. Und dazu lade ich natürlich herzlich immer ein, sich damit zu beschäftigen. Das ist der Sinn auch unseres Podcastes. Und ich bin ja sehr dankbar, dass du dich so, wie hast du vorhin gesagt, nackig gemacht hast. Also, dass du dich so offen gezeigt hast und auch das mit uns teilst. Auch das ist nicht selbstverständlich. Dafür sage ich Danke. Ja. Wolltest du noch was sagen?
Also erstens auch Dankeschön. Und ich würde sagen, durchgehalten ist das falsche Wort, denn wenn es unterhaltsam und interessant ist, verfliegt die Zeit.
Man hat ja immer Zweifel an dem, was man tut. Also auch ich bin davon nicht gefeit. Und mir macht es halt Spaß, hinter die Kulissen zu gucken. Und du hast uns diesen Blick erlaubt. Und das ist einfach toll.
Dankeschön. Ich wollte noch sagen, wir sehen uns noch vor dem Netzwerktreffen wieder. Denn ich halte einen sogenannten Expertinnen-Talk Anfang September. Ich glaube am 4. oder 5.
Dann wird es trotzdem noch lange hin.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht schaffen wir es vorher. Also ich bin dann die lebendige Werbetafel für das Netzwerktreffen 2 Wochen später.
Sehr gut. Leonie, danke. Danke nochmal an euch, die uns bisher gefolgt sind. Herzlichen Dank. Gebt uns Feedback, Gutes wie Konstruktives, was wir besser machen können. Alles, was ihr wissen wollt, wird verlinkt. Und ich freue mich zum nächsten Talk, zum nächsten Podcast, alle irgendwie wiederzusehen, wieder zu hören. Leonie, ganz vielen herzlichen Dank. Bleib gesund, komm weiter gut durch die Zeit und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Danke, Lars. Und danke, liebe Zuhörerin. Bis bald.
Genau. Tschüss. Bis dann.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.